China war mal ein riesiges Kaiserreich, das unabhängig war und dann kam der Westen, der neidische, missgünstige Westen und hat dann China zerstört. China hat diese langfristige Planungsability, also Fähigkeit, aus einer Not heraus entwickelt. Also die kommunistische Partei, die stand, als Mao Zedong starb, vor dem Nichts. Da waren Millionen hungernde Menschen, Menschen in Not und Elend. Und aus diesem heraus ist dann der Wunsch entstanden, innerhalb von 50 Jahren wieder zur Weltmacht aufzusteigen.
Wir sind in einem Kipppunkt der Weltgeschichte. Etwa 9 Billionen US-Dollar müssen dieses Jahr umgeschuldet werden. Entdollarisierung, China möchte keine Dollars mehr verwenden und für den Handel eigene Währungen oder BRICS-Währung oder Gold, was auch immer, verwenden.
Taiwan war immer Gebiet von China und dann 1895 ist es von den Japanern erobert worden.
Die Taiwan-Frage ist ein Joker für die Amerikaner. Hinter den Kulissen laufen riesige Verhandlungen.
China ist immer der große Feind, also mit dem soll man sich ja nicht zusammentun, das ist das Problem. Aber wenn wir zusammenarbeiten, dann sehe ich eigentlich kein Problem, dann wachsen wir zusammen.
Herzlich willkommen, meine Damen und Herren, zu einer neuen Ausgabe von Wirtschaft auf 1. Unser Thema ist diesmal der Kampf um die globale Vorherrschaft zwischen China und den USA. Eine neue Weltordnung ist am Entstehen. China wird die USA im Jahr 2032 als größte Wirtschaftsmacht der Erde ablösen. Das sagt kein Geringerer als der berühmte amerikanische Wirtschafts- und Finanzanalyst Martin Armstrong und fügt hinzu, die Chinesen wissen das. Die Zahlen geben ihm recht. Und während der Westen durch seine grünsozialistische Politik schnurstracks dem wirtschaftlichen Untergang entgegengeht, hat das vermeintlich kommunistische China in den vergangenen Jahrzehnten ein Wirtschaftswunder hingelegt, das kaum jemand für möglich gehalten hätte. Die Rolle als Werkbank der Welt, als Massenproduzent von Billigware, hat China dabei längst abgelegt. Ebenso die als wichtigster Absatzmarkt europäischer Automobil- und Hightech-Konzerne. Den Hightech produziert Peking inzwischen selbst und zählt zum Beispiel bei Elektrofahrzeugen, Robotern, Smartphones und in der Photovoltaik bereits zu den Weltmarktführern. Wer wissen will, wie die Zukunft aussieht, muss nach China fahren. Und immer häufiger übernehmen chinesische Konzerne deutsche Unternehmen oder errichten eigene Fabriken in der EU. Europäische Arbeitnehmer werden sich an den Gedanken gewöhnen müssen, zukünftig einen chinesischen Arbeitgeber zu haben. Wirtschaftlich hat der Kampf um die globale Vorherrschaft längst begonnen. Wir befinden uns bereits mittendrin. Wie reagieren die USA darauf? Wie Europa? Diesen Fragen werden wir heute nachgehen. Sehen wir uns aber erst einen kurzen Beitrag zur dramatischen wirtschaftlichen Entwicklung Chinas an, den wir für Sie vorbereitet haben.
Chinas Staatschef Xi Jinping hatte kurz vor seinem Amtsantritt den chinesischen Traum beschworen. Die große Wiederbelebung der chinesischen Nation. Das wurde erreicht. Jetzt soll China die USA als Wirtschaftsmacht Nummer 1 ablösen. Der rasante Aufstieg des Reichs der Mitte kommt nicht über Nacht. Eingeleitet wird er 1978 mit der Machtübernahme Deng Xiaopings, der Antritt, um das von Mao angerichtete Chaos zu beseitigen. Bis zu 50 Millionen Chinesen waren dessen kommunistischem Experiment zum Opfer gefallen. Unter Deng werden Privatisierungen erlaubt, Börsen eröffnet und Sonderwirtschaftszonen für ausländische Investitionen eingerichtet. Millionen Studenten werden zum Wissenserwerb ins Ausland geschickt. Er söhnt sich mit der Sowjetunion aus und besucht als erster chinesischer Staatschef die USA. Er gilt als brillanter Stratege. Verberge deine Kraft, warte auf deine Zeit, soll er gesagt haben. Auch Dengs Nachfolger Jiang Zemin führt die Reform- und Öffnungspolitik fort. 2010 unter Staatspräsident Hu Jintao werden die BRICS gegründet und China überholt Japan als zweitgrößte Wirtschaftsmacht der Welt. 2013 übernimmt schließlich Xi Jinping. Gleich zu Beginn präsentiert er das One Belt, One Road Project, auch Neue Seidenstraße genannt. Ein Handelsnetz, das über 60 Länder miteinander verbinden soll. Eine offene Herausforderung an die Weltmacht USA. Xi führt das Reich der Mitte an die Weltspitze. Nicht nur im Technologiebereich. So ist China inzwischen in fast allen Schlüsseltechnologien voran. Von Elektroautos, Solarenergie, Batterien bis hin zur KI und zur Robotik. Besitzt die modernsten Kraftwerke, eine hervorragende Infrastruktur und das größte Hochgeschwindigkeitsschienennetz der Welt. Auch einige der innovativsten Firmen der Welt stammen aus dem Reich der Mitte. Wie Tencent, Alibaba, Huawei, Xiaomi oder BYD. Vom Kommunismus ist in China nicht mehr viel zu sehen. Inzwischen gibt es hier mehr Milliardäre als in den USA. Auch die allgemeinen Einkommen und Renten sind gestiegen. Das Sozial- und Gesundheitssystem wurde erheblich ausgebaut. Umweltschutz und Lebensmittelsicherheit werden großgeschrieben. Das Bildungssystem gehört zu den besten der Welt. Doch damit gibt sich China nicht zufrieden. Laut aktuellem Fünfjahresplan will man, nach Vorbild der USA, die Binnenwirtschaft ankurbeln, um weniger von Schwankungen im Ausland abhängig zu sein. Geplant sind außerdem weitere Urbanisierung, Unabhängigkeit im Rohstoff- und Technologiebereich, Effizienzsteigerung und forcierter Robotereinsatz. Vorhaben, von denen man im Westen nur träumen kann. Zudem bereiten die BRICS-Staaten eine Art rohstoffgedeckte Währung vor. Im Rahmen des Neue Seidenstraße-Projekts befindet sich China bereits seit vielen Jahren weltweit auf Einkaufstour. Kauft oder pachtet große Agrarflächen, Minen oder Häfen. Beteiligt sich an Firmen oder gründet selbst Niederlassungen. Die beinahe lautlose Expansion wird zugleich medial als auch praktisch von einer Charmoffensive begleitet. Während TikTok Filme, Computerspiele und Bücher Chinas Image fördern sollen, finanziert Peking auch Universitäten, Forschungs-, Sprach- und Austauschprogramme im großen Stil. Donald Trump ist davon überzeugt, dass China heimlich den Westen unterwandert und beschuldigt seine Vorgänger, China dabei unterstützt zu haben. Fakt ist, dass der Westen den Aufbau Chinas bereits seit Jahrzehnten massiv fördert, während er sich zugleich selbst zerstört. Während sich der Westen selbst aberwitzige Klimaregeln, Deindustrialisierung und Massenmigration verordnet, liefern deutsche Unternehmen den Chinesen ihre Technik frei Haus. Beispiel Transrapid. Im Westen verbietet man Kohleabbau und Ölförderung aus Klimaschutzgründen. Und während man in Deutschland Kraftwerke sprengt, baut China eines nach dem anderen. Fazit: Chinas Aufstieg, von Klaus Schwab und dem WEF ausdrücklich gelobt, haben Globalisten und Politiker im Westen absichtlich unterstützt. Warum? Bleibt ein Rätsel. Mittlerweile hat Europa längst den Anschluss an China verloren. Will es nicht als Freizeitpark für chinesische Touristen enden, muss es sich schnellstens an China orientieren, mahnen Wirtschaftsexperten. Ohne allerdings die europäischen Grundwerte aufzugeben. Denn unter Xi wurden auch Massenüberwachung und das sogenannte Social Engineering System eingeführt, mit dem die Regierung das Verhalten der Bürger kontrolliert. Wirtschaftlich aber ist China unbestritten die Nummer eins. Will Europa überleben, muss es seine Arroganz ablegen und sich mit China auseinandersetzen und von ihm lernen.
Kommen wir nun zu unserem ersten Gast, Dr. Daniel Hoffmann. Er ist Finanzwissenschaftler und hat sich mit der Konfrontation zwischen China und den USA, insbesondere auf der finanziellen und währungspolitischen Ebene, intensiv auseinandergesetzt. Er nennt brisante Fakten, die das Weltgeschehen, unter anderem das erratische und aggressive Vorgehen der USA, plötzlich völlig schlüssig erscheinen lassen. Herzlich willkommen, Herr Dr. Hoffmann.
Danke sehr.
Begrüße Sie. Herr Dr. Hoffmann, der atemberaubend schnelle Aufstieg Chinas von einem armen Dritte-Welt-Land zu einer geoökonomischen Supermacht beeinflusst praktisch das Leben von uns allen. Und viel länger schon wird auch dieser finale Showdown prognostiziert, seit den 90er Jahren von den amerikanischen Neocons, dass China der Endgegner sein wird der USA. Wie sehen Sie das? Könnte man heute China eigentlich aus unserem täglichen Leben raussperren, mehr oder weniger durch Zollpolitik etc.? Wäre so etwas überhaupt möglich?
Plötzlich wäre es nicht mehr möglich. China ist die Werkbank der Welt. Ein Großteil der Lieferketten sind mit China auf China zurückzuführen. Nicht zuletzt auch die Abhängigkeit von seltenen Erden würde dieses Spiel China über Zollschranken komplett abzuweisen von unseren Märkten schnell ein Ende bereiten. Also nein, auf die Schnelle ist das nicht möglich. Wir haben so viel ausgelagert nach China, das lässt sich kurzfristig nicht ersetzen und hätte im Übrigen auch massive inflationäre Effekte.
Der Hauptunterschied China, Europa oder auch der Westen, aber speziell zu hierzulande fällt auf, dass China immer sehr bedacht agiert, mit einer sehr langfristigen strategischen Perspektive. Etwas, das hier eigentlich kaum vorkommt. Hier ändert sich alle paar Jahre die Politik. Kontinuität und Sicherheit, Planungssicherheit für Unternehmen ist äußerst schwierig zu realisieren. Nehmen wir ein Beispiel über die Made in China Kampagne 2025, eine Kampagne, die China schon vor 10 Jahren gestartet hat und die auch eine Wurzel ist dieses Erfolgs. Können Sie uns darüber ein bisschen was sagen?
Ja, die China Made in China 2025 Initiative ist Teil der China 2049 Strategie, wo die Kommunistische Partei China das Ziel gegeben hat, zum 100. Geburtstag der Volksrepublik China, die 1949 gegründet wurde, die führende Industriemacht der Welt zu sein. Und in diesem Rahmen hat man einen Stufenplan entwickelt, wo eine Stufe halt dieses Made China 2025 darstellte, indem man sich vorgenommen hat, von der rein Billigproduktion überzugehen zu, also die Industrie zu transformieren. In diesem Zusammenhang hat man sich 10 Innovationsfelder rausgesucht, wo man anschlussfähig sein möchte oder auch unabhängig von westlicher Technologie. Ich kann ja vielleicht mal kurz vorlesen. Maschinen für die Landwirtschaft, Schiffbau und Meerestechnik. Klingt harmlos. Schiffbau bedeutet auch Kriegsschiffbau. Energieeinsparung und Elektromobilität kennen wir mittlerweile. Chinesische Elektroautos, weltmarktführend. Informations- und Kommunikationstechnologien der neuen Generation, also sprich Halbleitertechnik, Computerchips, High-End gesteuerte Werkzeugmaschinensysteme und Robotertechnologie, Elektrizitätsanlagen, Anlagen für Luft- und Raumfahrttechnik, also Satelliten, Sensoren, moderne Anlagen für den Schienenverkehr, Highspeed-Züge, ICEs, Kindergarten dagegen und Biomedizin und Hightech-Performance-Medizingeräte.
Man kann jetzt davon ausgehen, dass ja China schon diese Kampagne ist ja kritisiert worden, die heißt jetzt offiziell nicht mehr so, aber nichtsdestotrotz ist China in all diesen Schlüsseltechnologien weit, weit vorne, weit vor Europa. Jetzt hat das Land diesen Nimbus, dass also nicht immer sehr fair agiert wird, beziehungsweise Samthandschuhe auch nur ganz selten angezogen werden. Und ich sage nur Stichworte, staatsfinanziertes Dumping, Industriespionage, beziehungsweise Patentraub etc. Es ist ein armes dritte Weltland, 2001 der WTO, der World Trade Organization, beigetreten. Jetzt ist es geoökonomische Supermacht. Was kann denn der Westen tun? Kann er überhaupt noch irgendetwas tun, beziehungsweise der Rest der Welt, um von diesem großen asiatischen Drachen nicht geschnupft zu werden?
Also interessanterweise hat China einen ähnlichen Weg eingeschlagen wie Deutschland im 19. Jahrhundert. Da wurde ja den Deutschen auch von den Engländern vorgeworfen, dass wir Industriespionage betreiben und planmäßig, dass die Industrie und die Wirtschaft entwickeln und damit England herausfordern. Das Thema ist also nicht neu. Made in Germany war als Warnsignal gedacht, ist dann zum Qualitätsmerkmal geworden. Ähnliches sehen wir jetzt in China. Und ähnlich wie damals wird es halt mit China eine Herausforderung für den Westen. Was können wir also tun? Vielleicht sollten wir einfach unsere eigenen Erfolgsrezepte wieder herausholen. Eine eigene Industriepolitik betreiben. Es zwingt uns ja niemand, die ganze Produktion nach China auszulagern. Es zwingt uns auch niemand, Hightech an Amerika oder chinesische Unternehmen abzugeben. Also Deutschland bzw. die europäischen Länder sollten wieder souverän denken und ähnlich wie die USA oder auch China es insbesondere tut, mit staatlichem Beistand Hightech entwickeln.
Aber es gibt kein europäisches Handy zum Beispiel, etc. Es gibt ja nur mehr ganz wenige Technologien, wo Europa bzw. Deutschland noch Vorteile hat.
Ja, da fragt sich doch, warum hatte Siemens damals die große Handysparte abgestoßen? Wie kam das? Wenn man nur auf kurzfristigen Profit achtet, kommt das bei raus. Also hier sollten auch die europäischen Unternehmen im Einklang mit souveränitätsorientierten Regierungen Industriepolitik betreiben. Und ja, dafür ist halt auch Starter. Der muss entsprechend auch in Forschung in der Universität. In Deutschland gibt es eine sogenannte Verteidigungsklausel, heißt das gleich, glaube ich, wo es verboten ist, Rüstungs- oder Verteidigungstechnologieforschung zu betreiben. Wozu das? Völlig überholt.
Sie sagen, das ist nicht mehr aktuell.
Das sollte man abschaffen. Wir müssen wieder zurückkommen zu einem ganz normalen, souveränitätsorientierten Staat, der entsprechend auch Zukunftstechnologien fördert und entsprechend Zukunftsindustrien etwas abschirmt und Ambitionen mit wirtschaftlichen Ambitionen verbindet. Haben Sie den Eindruck, dass es in Deutschland nicht der Fall ist?
Ja, wenn China wirklich alles tut, um sein Land, seine Leute am internationalen Markt groß und erfolgreich zu machen, dann bekommt man den Eindruck, als würde hier wirklich der gegenteilige Weg beschritten. Ja, also diese Standorthemmnisse und Hindernisse, die Unternehmen hier zu gegenwärtigen haben, die gibt es ja kaum im Rest der Welt, schon gar nicht in China. Kommen wir jetzt zu Ihrem Steckenpferd und Ihrem Spezialgebiet. Also jetzt ist ja, wir erleben jetzt die vierte industrielle Revolution. Wenn ich kurz rekapitulieren darf, die erste industrielle Revolution war die Erfindung der Dampfmaschine und die industrielle Verbreitung. Die zweite, die des elektrischen Stroms und die Verbreitung. Die dritte war die Erfindung des Transistors und die Computertechnologie. Und jetzt erleben wir die vierte industrielle Revolution, nämlich mit KI und mit dem Internet der Dinge. Jetzt sagen Sie und viele andere, dass praktisch hier die Karten völlig neu gemischt werden. Wir erleben ein internationales Rennen und die Ausgangssituationen werden sich dramatisch verändern. Was erleben wir hier gerade?
Der Produktionsprozesse steht jetzt an mit gewaltigen Fortschritten. Es gibt jetzt schon Fabriken in China, sogenannte Dunkelfabriken, in denen es so gut wie keinen Menschen mehr gibt. Alles wird von Robotern gemacht, sodass man auch kein Licht mehr in der Halle braucht. Wir sehen die KI-Revolution und die Potenziale, die damit einhergehen. Also ein Großteil der Produktion, wenn es so kommt, wie erwartet, wird demnächst von Maschinen erledigt, die KI gesteuert und insbesondere über die 5G und später 6G-Technologie voll vernetzt miteinander kommunizieren können.
Sie sind ja Finanzspezialist und Sie sagen ja in Ihren Publikationen, dass der Konflikt USA-China, der ja schon lange sich abzeichnet oder an die Wand gemalt wird, dass der bereits sich in vollem Umfang dass der schon im Gange ist. Was passiert da gerade? Zwar nicht auf waffentechnischer Ebene, sondern auf einer anderen. Was passiert da gerade?
Also die langfristige Entwicklung Chinas wurde bereits im Jahre 2000 und vorher analysiert von amerikanischen Thinktanks. Du hast bereits im Jahre 2000 das sogenannte Projekt New American Century gegründet wurde, um den erwartbaren Aufstieg Chinas zu antizipieren, um die langfristige Perspektive erstmal zu geben. Und China ist ja ein marxistisches Land. Wir haben die KP China, Kommunistische Partei Chinas. Chinesen sagen aber, der Marxismus ist ein Dogma, der permanent weiterentwickelt werden muss, damit er Lebenskraft enthält. Und hier ist es sehr interessant, sich das Buch von Rudolf Hilferding, das Finanzkapital, zu vergegenwärtigen, der nämlich gesagt hat, in den 1920er Jahren, die kommunistischen Parteien sollten zulassen, dass das Finanzkapital, eine Gruppe von Menschen, die das Bankkapital kontrolliert, was wiederum das Industriekapital kontrolliert, von dem der Rest der kleinen und mittelständischen Wirtschaft abhängig ist, dass man die gesamte Wirtschaft verkapitalgesellschaften lassen sollte. Sprich, die Macht über die Wirtschaft liegt in den Händen des Bank- und Finanzkapitals. Und am Ende müsste die kommunistische Partei nur noch das Finanzkapital enteignen und hätte dann die Diktatur des Proletariats.
Ja, aber das ist ja jetzt theoretisch noch, ne?
Das ist noch sehr theoretisch, aber worauf ich hinaus wollte, im Jahre 2008 hatte Russland und China vorgeschlagen, eine neue Weltwährungsordnung einzuführen, wo China meines Erachtens genau diesen Gedanken aufgegriffen hat. Sie haben gewissermaßen mit Deng Xiaoping seit 1976 versucht, das Pferd von hinten aufzuzäumen. Sie haben erst die kleinen mittelständischen Unternehmen privatwirtschaftlich agieren lassen, sodass dort Marktwirtschaft eingeübt wird, haben dann kleine, also größere Mittelstandsunternehmen sich Marktwirtschaft entwickeln lassen, Staatskonzerne blieben staatlich. Und jetzt sind wir in einem weiteren Verlauf dahin gekommen, dass selbst chinesische Privatbanken entstanden sind, also privatrechtlich zumindest, die mit JP Morgan und den größten Banken der Welt locker mithalten können. Und nun im letzten Schritt geht die chinesische Regierung mit Russland und anderen Staaten dazu über, auch das Weltfinanzsystem nach ihren Vorstellungen zu gestalten. Womit wir dann wieder bei Rudolf Hilferding, das Finanzkapital, sind, das ist die höchste Stufe der Macht innerhalb der kapitalistischen Gesellschaft. Und genau dieses Problem, was sich heutzutage in der Frage der Entdollarisierung, China möchte keine Dollars mehr verwenden und für den Handel eigene Währung oder BRICS-Währung oder Gold, was auch immer, verwenden, das ist genau der Ausdruck dieser Überlegung. Die Entdollarisierung ist Ausdruck dieses Plans, die Wertschöpfungsstufe Finanzen auch in die chinesischen Hände zu geben. Und auf der Ebene setzt auch der Konflikt an. Wenn man weiß, dass die Finanzierung des US-Staates massiv abhängig ist davon, dass der US-Dollar international als Schlüsselwährung verwendet wird, also auf dem Weltmarkt verwendet wird, um Öl und Gas zu kaufen oder andere Rohstoffe oder auch Maschinen und Waren, egal was, aus China, dann weiß man, was es bedeutet, wenn der Dollar nicht mehr verwendet wird für diesen Zweck. Die Amerikaner haben ein permanentes Doppeldefizit seit Jahrzehnten, sodass sie einem...
Darf ich kurz unterbrechen für unsere Zuseher? Ja. Was bedeutet Doppeldefizit?
Doppeldefizit ist gemeint, sie haben zwei Defizite. Einmal ein Staatsdefizit von zwischen 4% und 10%, je nach Jahr, und ein Handelsbilanzdefizit. Sie importieren permanent mehr, als sie exportieren. Die USA als Staat, als Bruttoinlandsprodukt gedacht. Mhm. Normalerweise würden Länder, die permanent mehr importieren als exportieren, so ähnlich wie das zum Beispiel bei Griechenland der Fall war, bekämen Probleme mit der Währungsstabilität. Normalerweise werden solche Dinge über Wechselkurse angepasst. Aufgrund der Rolle des US-Dollars als internationale Schlüsselwährung besteht aber eine große Nachfrage nach Dollars. Die Saudis zum Beispiel nehmen hunderte Milliarden in US-Dollar ein aus Ölverkäufen und reinvestieren es in den USA, insbesondere US Staatsanleihen. Das sogenannte Petrodollar-Recycling. Also um es ganz einfach zu fassen, weil der Dollar diese internationale Funktion hat, fließt sehr viel Geld in die USA zurück, sodass die sich dieses Doppeldefizit, Staatsdefizit und Import, also mehr importieren und exportieren, erlauben können. Die Amerikaner können seit Jahrzehnten über ihre Verhältnisse leben, finanziert durchs Ausland.
Darf ich jetzt kurz unterbrechen? Bitte korrigieren Sie mich. Also wenn der US-Dollar den gleichen Gesetzmäßigkeiten unterliegen würde am Weltmarkt wie alle anderen Währungen, dann wäre er teilweise schon Geschichte oder ein hochinflationärer Titel. Ist das korrekt?
Genau, völlig korrekt. Wurde auch in den 60er Jahren bereits so gesehen von De Gaulle und anderen Staatsführern. Man spricht auch davon, dass die Amerikaner ihre Inflation exportieren. Also sie kurbeln ihre Wirtschaft an durch hohe Staatsausgaben, Schulden finanziert. Und weil der Rest der Welt Dollars braucht, um auf dem Weltmarkt Güter zu erwerben, akkumulieren die Ausländer gewissermaßen die überschüssige Liquidität. Und weil ihre eigenen Währung, Euro, Yen, was auch immer, im Verhältnis zum Dollar unterbewertet ist, müssen die natürlich Öl und andere Güter, die in Dollar gehandelt werden, teurer einkaufen. Damit importieren sie die Inflation aus den USA.
Jetzt ist aber ein Punkt erreicht, wo die Überschuldung der USA so groß ist, dass wir einen mehr oder weniger einen Kipppunkt erreicht haben. Bitte wieder mich zu korrigieren. Also die USA haben jetzt ein Schulden von 33 Billionen Dollar. Das wären 120% des Bruttoinlandsprodukts. Man sagt so, die Überschuldungsüberdehnung ist maximal möglich bis 90% des BIPs. Das heißt, die USA haben das jetzt überzogen und sie zahlen mittlerweile 1 Billion Dollar pro Jahr mehr an Zinsen als für ihre Sicherheit. Das heißt, sie müssen jetzt, und die Chinesen haben jetzt keine Interesse mehr. Also die BRICS-Staaten wollen auch nicht ewig diesen inflationären Dollar, der jetzt eigentlich ja praktisch wie früher die Lire so schon langsam eine Bonität bekommt, haben die gegen Tendenzen oder die möchten das verhindern. Ist es das, was wir gerade hier erleben?
Ja, genau. Wir erleben oder wir sind in einem Kipppunkt der Weltgeschichte, kann man durchaus so pathetisch ausdrücken. Die Amerikaner geben mit über 1 Billion mehr für Zinsen aus als für Rüstung. Der Rüstungsetat liegt etwa auch bei 1 Billion. Und es kommt ja noch dicker gewissermaßen. Ein Drittel dieser 33 Billionen US-Dollar, die Sie jetzt schon ansprachen, muss dieses Jahr umgeschuldet werden. Im Zuge der Null- und Minuszinspolitik der letzten Jahre, wo man die Staatsschuldenkrise und die Dollar- und Euro-Krise durch Geld, immer vereinfacht gesprochen, durch Gelddruck, durch Zentralbanken gelöst hat und einfach die Zinsen auf Null gesenkt hat, wenn die Staatsschulden 0% Zinsen tragen, erzeugt das keine Belastung im Staatshaushalt. Aber sie haben es kurzfristige Anleihen begeben. Diese werden jetzt fällig. Etwa 9 Billionen US-Dollar müssen dieses Jahr umgeschuldet werden. Das aber zu dem aktuellen Zinsniveau von 3-4%. Sodass diese Frage der Zinslast im Staatshaushalt existenziell gefährlich wird für die USA. Also wir haben jetzt kurz vor der Wahl von Trump gesehen, 1 Billion, demnächst sind es dann 1,2, 3, 4, 5 Billionen. Das bei einem weltrezessiven Umfeld und bei einer, wie Sie es ja ausgedrückt haben, 120% Staatsverschuldung, wo eben zusätzliche Schulden nicht mehr an Wirtschaftswachstum erzeugen, nach der herkömmlichen Volkswirtschaftslehre. Sodass die Amerikaner gewissermaßen in einer Schuldenkrise stecken. Das, was dem Land Berlin oder Griechenland passieren kann, kann auch dem Supertanker USA passieren. Also von den Fundamentaldaten läuft Amerika in eine große Schuldenkrise hinein, die sich dieses Jahr manifestiert, weil sie etwa ein Drittel der Schulden umschulden müssen. Und das in dem Moment, wo Russland und China und andere Staaten, BRICS-Staaten insbesondere, zu der Überzeugung gelangt sind, dass das US-System nicht mehr tragfähig ist und es eigentlich mehr Sinn macht, sich auf sich selbst zu verlassen und eigene Währungsstrukturen zu schaffen. Um keine, erstmal rein wirtschaftlich gedacht, keine Verluste sich da reinzuholen. Umgedreht auch, um im Kriegsfall nicht, wie der Fall Russland zeigt, einfach mal abgeschaltet werden zu können vom Währungssystem.
Darf ich jetzt da eingreifen? Sie haben jetzt kommt jetzt das dicke Ende. Wir befinden uns also an einem Punkt, wo jetzt irgendwelche Aktionen nötig sind. Also wenn man jetzt als Bürger täglich da schaut, was täglich passiert, an Kriegstreiberei, Kriegslust, wir sind also aufgewachsen, eigentlich früher, wo man immer sich um Dialog und Frieden bemüht hat, und nie wieder Krieg etc., das wird jetzt eigentlich mit Füßen getreten und wir erleben rundherum eine Kriegslust, also auch von einer Politikerkaste, die eigentlich vorwiegend Schreibtischhengste sind, noch nie eine Waffe in der Hand gehalten haben, die sagen jetzt, wir müssen nach Moskau marschieren, etc. Jetzt kommen Sie mit einem Buch daher und sagen, das hat alles Sinn, was die machen rundherum, auch im Iran, was da passiert. Und zwar mit dem Werk von Carl Schmitt, dem deutschen Wirtschaftsphilosophen von 1927, der Begriff des Politischen. Und wenn man sich das anschaut, dieses Buch und was Sie da für Thesen aufgestellt haben, dann ergibt plötzlich alles einen Sinn und es fällt einem wie Schuppen von den Augen, die machen das nicht unbewusst, sondern wirklich mit Kalkül. Können Sie kurz einen Abriss geben, was wir da vor uns haben?
Also es gibt den sogenannten Miran-Plan. Professor Steven Miran hat kurz vor der Präsidentschaftswahl von Trump einen Plan vorgestellt zur Restrukturierung der Handelsbeziehungen der USA. Klingt sehr nüchtern. indem er darlegt, was Amerika seines Erachtens tun sollte, um aus der vorher geschilderten Krise der Überschuldung, der Frage, dass die dann nicht mehr die USA finanziert werden können, ist doch auch nicht mehr die Rüstung finanziert werden kann. Also Professor Miran hat diesen Plan aufgestellt, der in der Presse auch als Mar-a-Lago-Akkord bezeichnet wird. Was sagt dieser Plan? Der Plan sagt, schlägt vor, und es wird auch umgesetzt aktuell, die Welt soll in Freund und Feind gespalten werden. Genau mit diesen Begrifflichkeiten, die entsprechend auch bei Carl Schmitt vorkommt. Die Welt soll in Freund und Feind gespalten werden. Die Freunde kriegen bessere Konditionen als die Feinde. Also China und anderen kriegen schlechtere Zollkonditionen und Wirtschaftskonditionen. Wurde versucht rauszuhalten. Die Freunde wiederum bessere, aber sie haben auch für ihren Schutz Geld zu bezahlen. Das kommt den einen oder anderen Zuhörer vielleicht aus dem Fernsehen, aus den Medien bekannt vor, dass Trump möchte 5% Defizitziel, ihr zahlt viel zu wenig für die NATO, ihr nutzt uns aus, wir müssen alles bezahlen, jetzt steigert, verdoppelt eure Wehrhaushalte und entlastet uns. Genau das ist sichtbar. Und die Zielstellung ist, Amerika wieder groß zu machen, was ja, also dieses MAGA, Make America Great Again, kommt gewissermaßen im Plan vor. Es impliziert aber, dass Amerika nicht mehr groß ist. Es muss wieder groß gemacht werden. Es sind halt deindustrialisiert. Ein Großteil der Produktion liegt im Ausland. Sie importieren riesige Mengen an Waren und Gütern aus dem Ausland, was viele Amerikaner, insbesondere aus der ursprünglichen Mittelschicht, arbeitslos sind oder in prekären Arbeitsverhältnissen leben und dann aus lauter Verzweiflung Protestwähler werden und eben den amerikanischen Populismus bedienen, der versprochen hat, Amerika wieder groß zu machen, auch insbesondere Arbeitsplätze zurückzuholen. Also ein Teil des Plans besteht darin, Amerika zu reindustrialisieren, die Produktion zurückzuholen. Gleichzeitig möchte man aber die Rolle des Dollars als internationale Schlüsselwährung bewahren. Beides geht aber nicht gleichzeitig. Das führt also zu Spannungen. Es wird international keine Win-Win-Situation geben, sondern nur Win-Lose. Einer gewinnt, der andere verliert. Das hat also das Potenzial zu militärischen Spannungen in sich. Das ist im Plan auch enthalten. Es geht darum, die Sicherheit Amerikas zu gewährleisten. Dazu muss man wieder selbst produzieren können, auch für den Kriegsfall. Und dazu muss auch die Finanzierungsfähigkeit des Staates bewahrt werden. Und das entscheidende Problem ist, der Dollar ist überbewertet. Normalerweise würde es über Wechselkurse angepasst werden. Wenn das kurzfristig passieren würde, wer würde dann aus Yen- und Euro-Raum heraus noch US-Staatsanleihen zeichnen? Wenn er allein wechselkursbedingt schon 30% Verluste in Kauf nehmen müsste. Demnach sagt der Plan, kurzfristig anpassen über Wechselkurse ungünstig. Der gleiche Effekt kann auch erzielt werden über Zölle. Genau das sehen wir. Es werden Zölle erhoben.
Im Iran ist die Sache nicht so ausgegangen, wie man sich das vielleicht erhofft hätte. Und der große Gegner China hat das natürlich sofort registriert, dass da einige Schwächen sich offenbart haben. Wie kann man mit den weiteren Schritten rechnen? Wie schaut das aus?
Also der Plan hat ja Hans-Werner Sinn beschreibt es in seinem neuen Buch Trump, Putin und die Vereinigten Staaten von Europa als diabolischen Plan. Das ist ja ähnlich wie ich. Da ist die These, Amerika, um Schutzgeld zu erpressen, in der deutschen Mainstream-Presse wird es als Schutzgelderpressungsplan Trumps dargestellt. Die Verbündeten, sie nennen es Vasallen, die europäischen Vasallen, aber auch die Japaner und so weiter, sollen genötigt werden, massiv aufzurüsten, Rüstungsausgaben zu tätigen oder US-Staatsanleihen umzustrukturieren. Der Plan sieht hat als Krönung des Ganzen, wenn die Amerikaner durch die Schuldenkrise, die sie haben, nicht mehr in der Lage sind, die Zinsen zu bedienen, könnte man die kurzfristigen Anleihen, 100-jährige Anleihen umstrukturieren, wie Insolvenzverwaltung, kurzfristige Anleihen, 100-jährige Anleihen ohne Zinsen umstrukturieren, sogenannte 100-jährige Zero-Bonds, sodass man 100 Jahre auf Rückzahlungen verzichtet und auch keine Zinsen erhält. Also Amerika steht, der Plan sieht vor, eine Art riesigen Schuldenschnitt im Ultima Ratio-Fall durchzuführen. Und jetzt kommt der Clou. Die Ansage, ihr sollt 5% des BIP für Verteidigung ausgeben, können die meisten Staaten nicht leisten. In Deutschland würde das bedeuten, 200 Milliarden Euro Wehretat ist im Bundeshaushalt nicht darstellbar. Wenn man aber im Umkehrschluss die Umschuldung, die ich eben skizziert habe, anrechnen würde, ihr schuldet um und verzichtet 100 Jahre auf Zinsen und so weiter, und dieser ökonomische Wert wird euch angerechnet als Verteidigungsausgabe, dann macht das wieder Sinn. Vor dem Hintergrund wurde das in der Presse tituliert, Hans-Werner Sinn sieht es ähnlich, als sogenannten Schutzgelderpressungsplan. Wenn ich aber Schutzgeld erpressen möchte, in dem skizzierten Sinne, dann brauche ich erstmal Unsicherheit. Also wie der Mafia-Pate, der jetzt ins Restaurant geht und Krise und Bedrohung herstellt, sodass der Freund gerne bereit ist, Schutzgeld zu zahlen, kommt der Eindruck auf, dass Trump bewusst Kriege herbeiführt oder Spannungssituationen, die so gefährlich werden können, dass die Freunde, zum Beispiel Deutschland, Japan, darum betteln, beschützt zu werden. Jetzt sehen wir von Trump immer wieder die Drohung, wir ziehen unsere Truppen zurück, ihr werdet schutzlos sein, wenn ihr nicht genug bezahlt. Es wird genau dieses Thema bedient. Angst vor Wehrlosigkeit, parallel zum Aufstieg Russlands und Chinas, auch als militärische Mächte. Dann kam nun der Iran-Krieg. Idealer Trigger, meines Erachtens. Das haben wir jetzt noch nicht gesagt, aber es gibt ja auch die sogenannte KI-Blase und die Everything-Bubble im westlichen Finanzmarkt. Unter Niedrigzinsen sind so gut wie alle Kapitalmärkte sehr aufgebläht, sodass viele Finanzanalysten erwarten eine gewaltige Korrektur. Und vor dem Hintergrund der These, Krieg oder wirtschaftliche Krisen sind nicht Folge von Krieg, sondern umgedreht. Kriege werden gemacht, wenn es große wirtschaftliche Krisen anstehen. Hätte man jetzt die These oder habe ich die These aufgestellt, dass jetzt, wenn eine große wirtschaftliche Krise ansteht, eigentlich wieder ein Krieg als potenzielle Lösung ins Spiel kommen müsste. Einen Tag später bricht der Iran-Krieg aus. Also erst im Juni und jetzt auch wieder. Was meines Erachtens genau ins Bild passt. Jetzt, um auch noch Ihre Frage zurückzukommen. Der Krieg muss schlimm genug sein, gefährlich genug, dass viele Länder sich bedroht fühlen und den Schutz Amerikas wollen, dann auch bereit sind, finanzielle Einbußen in Kauf zu nehmen. Er soll aber gemäß dem Plan nicht so schlimm sein, dass es wirklich zum heißen Krieg kommt. Also, es soll kein Weltkrieg entstehen. Aber fast, nah an der Grenze. Dass man dann die Welt auch in Freund und Feind spalten kann, einen neuen Kalten Krieg bekommt, eine bipolare Welt, so wie früher, USA gegen Sowjetunion, diesmal USA und Anhang versus China gegen Anhang, aber kein totaler Krieg. So scheint es zu sein. Und da bietet sich Iran ideal an, weil sie als islamische Republik wenig demokratisch sind und genau in der Grenzzone liegt zwischen Eurasien, also zwischen Europa, Afrika und Eurasien. Und die Amerikaner haben militärisch nicht performt im Iran. Und umgedreht, dieser lang angelegte Plan der USA, Projekt New American Century aus den 2000er Jahren, mit dem entsprechenden langfristigen Aufrüstungsplan Joint Vision 2020, wurde natürlich auch von Russland und China wahrgenommen, sodass sie eine Gegenstrategie entwickelt haben. Was wir ganz am Anfang gesagt haben. China 2049 und Made in China 2025 ist auch die Antwort gewesen der Chinesen und der BRICS-Staaten auf den westlichen Plan, die unipolare Weltordnung herbeizuführen, sodass die Chinesen und Russen sehr gut vorbereitet waren auf den Zustand. Und entsprechend auch ihre Verbündeten, Iran, aber auch Nordkorea, unterstützt haben technologisch. Fällt denn niemandem auf, dass Iran und Nordkorea Hyperschallraketen, die der Westen selbst bislang nicht hat, glauben Sie wirklich, dass die das alles selbst entwickelt haben? Sodass Plan und Gegenplan, also auch Russland und China sehr intelligent gespielt haben, wenn man das mal ganz neutral ohne Moral jetzt sieht, einfach wie ein großes Schachspiel, und ihre Verbündeten gut vorbereitet haben. Im Falle Venezuelas weniger gut. Es galt auch als Vorposten Russlands und Chinas in Südamerika zusammen mit Kuba, wo man auch hätte Raketen aufbauen können und Amerika am eigenen Hinterhof bedrohen können. Dort hat Trump wiederum im Sinne des Spiels gut performt und hat den Maduro rausgeholt, Marionettenregime gelassen, wahrscheinlich CIA vorher alles vorbereitet. Mhm. So, das ist irgendwie ein großes Spiel gerade, wo an verschiedenen Stellen gedrückt und gemacht wird und Amerika auch eingesehen hat, der ursprüngliche Plan sei ja vor die unipolare Weltordnung, Amerika als einzige Weltmacht, Präsenz geben. Jetzt ist man im Sinne des Iransplans zurück, eine Stufe zurück. Unipolare geht nicht, multipolare wollen wir nicht, dann wollen wir zumindest eine bipolare. Zwei Mächte, die dann gegeneinander stehen und ihren Anhang entsprechend organisieren. Und daher hat Trump auch den Shift gemacht. Weg von der Globalisierung, sondern globalistisch, also antiglobalistisch besser gesagt, hin zu Großamerika. Von Grönland bis Südamerika ist alles amerikanische Einflusssphäre, alles, was alle raumfremden Mächte, auch wieder gerade Schmidt-Begriff, haben, sich von dort zu entfernen.
Was bedeuten diese ganzen Konflikte jetzt auch für andere schwelende Konflikte in der Welt? Sie haben das auch aufgebracht, dass zum Beispiel Japan jetzt einen anderen Ton gegenüber China anschlägt in der Taiwan-Sache. Die neue Premierministerin Takaichi tritt wesentlich aggressiver auf. Was haben wir? Und Merz spricht von der Wehrfähigkeit und so weiter. Deutschland und so, was haben wir da zu gegenwärtigen?
Ja, bei den Japanern das gleiche Problem wie bei den Amerikanern. Massive Überschuldung. Sie haben über 200% BIP-Verschuldung. Und seit Jahrzehnten finanziert Japan Amerika, indem man Yen-Kredite aufnimmt, die in Dollar tauscht und aufgrund der relativen Zinsdifferenzen sein Geld verdient. Als Bank oder institutioneller Investor. Doch dieses Spiel ist auch hier am Ende. Aufgrund der Inflation, die wir jetzt sehen, Ölpreis, Inflation und so weiter, ist es Japan nicht mehr möglich, die Nullzinspolitik zu halten, zumal ja auch andere westliche Länder jetzt bei 4% liegen und so weiter, sodass Japan an die Grenzen der Tragfähigkeit der Schulden kommt. Und offensichtlich auch eine Lösung braucht, um aus dem Problem rauszukommen. Und wenn man die These gelten lässt, dass Krieg nicht wirtschaftliche Krisen nicht die Folge von Krieg ist, sondern andersrum. Kriege werden gemacht, wenn große wirtschaftliche Krisen anstehen. Macht es also auch aus japanischer Sicht Sinn, sich in das amerikanische Gefüge einzusortieren und auf Konfrontation gegenüber China zu setzen. Denn die Welt soll ja an Freund und Feind gespalten werden. Und Japan als einer der immer noch größten Volkswirtschaften der Welt mit großer territorialer Raumausgreifung gewissermaßen spielt ja eine Schlüsselrolle in der Konfrontation gegen China, dass jetzt genau diese Konfrontation hochgefahren wird und die Taiwan-Frage der Schlüssel zum Weltkrieg oder Nicht-Weltkrieg wird.
Wie schaut Ihre Prognose aus? Ist das jetzt ein großes Spiel oder wird dieser Konflikt, dieser Weltkrieg, auch wenn es nicht werden soll, doch an den manchen Stellen heiß?
Also erstmal hat es Ähnlichkeiten aus Sicht Russlands Chinas zum Zweiten Weltkrieg. Also die amerikanische Armee ist darauf ausgelegt, zwei Großkonflikte gleichzeitig führen zu können. Wenn sie in drei oder vier involviert ist, kann sie nicht mehr schlagkräftig agieren. Jetzt haben wir schon Ukraine, Iran, ein kleines bisschen Venezuela. Das sind schon zweieinhalb Konflikträume. Dass wir eigentlich nicht mehr die Power hätten, noch einen dritten Großkonflikt, den Taiwan-Konflikt, zu führen. Deswegen ja die Strategie der Amerikaner, Truppen aus Europa abzuziehen, um sie Pivot to Asia, nannte man das schon unter Obama, genug Truppen für die Konfrontation Chinas zu haben, Taiwan-Konflikt. Da soll jetzt Europa, die NATO selber, dann die europäische Flanke halten. So, dass wir erstmal sehen, die Konflikte sind verbunden. Der Friedenswille Amerikas in der Ukraine-Sache muss noch gar nicht dem Umstand geschuldet sein, dass sie wirklich Frieden wollen, sondern eher dem Umstand geschuldet, dass sie wollen, dass die Europäer aufrüsten, damit die Amerikaner ihre Kräfte im asiatischen Raum fokussieren können. Und jetzt die nächste Frage. Wollen sie jetzt wirklich Krieg oder wird hier ein riesiges Szenario aufgebaut, um Karten zu bekommen, einen großen Deal, einen Handelsdeal? Und darauf läuft es auch hinaus. Hinter den Kulissen laufen riesige Verhandlungen. Wenn Xi und Trump sich alle halbe Jahre treffen, geht es um die Zukunft der Welt, der Menschheit. und insbesondere um die Frage, inwiefern China bereit ist, den Amerikanern aus ihrer Schuldenkrise zu helfen und inwiefern China und Amerika bereit sind, sich die Weltmärkte aufzuteilen, mit dem kleinen Nebeneffekt, dass Europa mehr wie ein Kuchen ist, der verteilt wird, anstatt ein Player, der mit am Tisch sitzt. Und hierbei spielt dann die Taiwan-Frage, es ist ein Joker für die Amerikaner. Sie können den Chinesen gewissermaßen anbieten. Ihr dürft euch wieder vereinen mit der Republik China. Weil Taiwan ist ja ähnlich wie BRD und DDR, auch China, kapitalistische China, kommunistische China. Aber im Gegenzug wollen sie Leistungen von China haben, um den Niedergang Amerikas aufzuhalten. Das ist ein riesiges Spiel, wo man sich gute Karten schafft. Das Ganze kann trotzdem eskalieren zu einem großen Krieg, muss aber nicht. Je nachdem, wie die Karten sind, wer die besseren Karten hat.
Das heißt, man blufft genauso am Tisch wie beim Pokern oder sonst oder zockt herum und hofft einfach, dass das noch gut ausgeht. Man ist sich allerdings schon bewusst, dass ein totaler Krieg nicht das Tollste ist oder das Beste. Auf der anderen Seite hat man auch in der Ukraine oder sowas, war das egal.
Also bis zu einem gewissen Grade spielen Menschenleben anscheinend keine Rolle. Also allein im Ukraine-Krieg haben wir nach offiziellen Verlautbarungen schon mindestens 1 Million Tote und schwer verletzte Soldaten und teilweise auch Zivilisten. Im Iran-Krieg oder sagen wir im Nahosten allgemein, wenn man jetzt Hezbollah, Libanon, Syrien alles mit einbezieht, auch schon Zehntausende, wenn nicht gar Hunderttausende Tote. In dem Sinne spielen Menschenleben, wie häufig im großen Spiel der Geschichte, nur eine untergeordnete Rolle. Aber noch haben wir nicht die Dimension eines Weltkrieges, wo es hunderte Millionen Tote geben könnte, wenn es atomar wird und Hungerskrisen kommen und so weiter und so fort. Also auf relativ überschaubarer Flamme scheint man bereit zu sein, Verluste in Kauf zu nehmen. Aber wenn es dann der eigenen Existenz gefährlich wird und auch Amerika selbst bedroht ist durch Atomwaffen und Millionen Tote zu befürchten sind oder auch in China ganze Städte ausradiert werden könnten durch westliche Angriffe, da scheint dann doch noch Vernunft aufzukommen und man ist nicht bereit, bis zum Ultima Ratio zu gehen.
Darf ich Sie zum Abschluss noch um eine kleine Prognose bilden? Also wenn das jetzt alles so weitergeht, Sie haben einige tiefe Einblicke in diese Währungsströmungen und die Vorgänge, die da gerade stattfinden. Wie schaut die Welt in 10 Jahren aus?
Ja, sehr gute Frage. Ich würde es mal positiv formulieren. Wir werden eine multipolare Weltordnung haben, wo die verschiedenen Großräume ihre eigenen Probleme lösen, sodass zum Beispiel Nordamerika durchaus unter US-Herrschaft steht, Kanada, bis zum Wissen gerade vielleicht auch Grönland, aber Mexiko bis zum Panama-Kanal ist weitestgehend in amerikanischer Hand. Und die Südamerika wird wahrscheinlich ein eigener Pol sein, freundschaftlich zu USA, aber nicht komplett geschluckt, sondern Brasilien und Argentinien werden dort die Vormächte sein, die sich nicht Amerika unterwerfen, sondern auf Augenhöhe arbeiten. Das Gleiche dann in Afrika. Wir werden eine Konsolidierung der afrikanischen Staaten sehen. Da gibt es ja auch eine afrikanische Union. Wir werden sehen, dass die Golfstaaten zusammenwachsen und der Ausgleich zwischen Saudi-Arabien und Iran große Fortschritte machen wird, sodass wir auch eine Art Golf-EU sehen werden mit eigener Währung. Vielleicht sogar gab es auch mal den Plan, den sogenannten Golfo einzuführen. Wir werden sehen, dass China und Taiwan sich wieder vereinen. Und das neue Großchina sich dann auf friedliche Weise mit Japan, den Philippinen und so weiter arrangiert. Also die asiatische Wohlstandssphäre, die Japan im Zweiten Weltkrieg anstrebte, diesmal auf einem anderen Niveau angelegt wird. Und jetzt die Frage, was aus Europa und was aus Deutschland wird. Hier steht es jetzt genau auf der Kippe. Im positiven Szenario lieber ein Ende mit Schrecken als ein Schrecken ohne Ende. Da muss es halt im schumpeterischen Sinne, wir sind ja hier in Wien, einen kreativen Zerstörungsprozess geben. Und von der Basis an kann Deutschland und damit auch der Rest der europäischen Länder neu aufgebaut werden. Im vernünftigen Sinne. Sodass der Genius der Europäer, der nicht tot zu bekommen ist, auch hier Lösungen finden wird, sich an diese neue Weltordnung anzupassen Und der Ausgleich zwischen Deutschland und Europa und Russland wird wahrscheinlich auch dazu führen, dass das die führende Region der Welt sein wird, ein Gegengewicht zur chinesischen Quantität gewissermaßen.
Das ist ein großartiges, positives Schlusswort. Noch eine kleine zum Investitionsbereich. Sie haben heute schon einmal kurz so Korrekturtendenzen angestrebt. Das ist alles sehr überbewertet und sehr teuer. Auch noch ein Schlusswort. Eben, was erwarten Sie für die Wertpapiere, für die Anlagen im nächsten Jahr? Wird das wirklich also rumpeln, wie auch schon mehrere sagen?
Ja, auch hier ist eigentlich ein bisschen Glaskugel. Die Frage ist, kann Amerika seinen Plan erfolgreich umsetzen? Und ein großer Unsicherheitsfaktor dabei, was passiert im Hintergrund? Es gibt jetzt schon Indizien, dass China schon jetzt Amerika massiv stützt. Und auch das Ausbleiben der extremen Ausschläge beim Ölpreis darauf zurückzuführen ist, dass China riesige Stützungsmaßnahmen ergriffen hat, Symbole der USA. So, das ist noch das Potenzial für Aktienmarktkorrekturen ist da, insbesondere die KI-Blase wackelt ja. Wir sehen es ja jetzt auch schon etwas bei dem Börsengang. Aber es muss nicht kommen. Es kann auch sein, dass es ein Soft-Exit gibt. Früher war schon die Frage, harter Exit aus der Dollarfrage mit riesigen Marktkorrekturen. Oder ein Soft-Exit, wo man das langsam managt und dann es nicht so ruckartige Bewegungen gibt, sondern mehr oszillierende, langsame Anpassungen. Deswegen würde ich mir gar nicht, auch wenn es vielleicht für die Zuschauer unbefriedigend ist, gar nicht darauf festlegen. Das Potenzial für eine große Anpassungskrise ist da. Aber je nachdem, wie Trump sich mit den Chinesen einigt, wird es eine Art Bailout der USA geben, der den ruckartigen Anpassungen Schock nicht einsetzen lässt.
Herr Dr. Hoffmann, vielen Dank für dieses Gespräch und für diese schöne Schlussnote. Danke vielmals, alles Gute zu Ihnen nach Deutschland und bis zum nächsten Mal. Danke sehr.
Herzlichen Dank für die Einladung.
Auf dieses Thema, auf das wir eben gehört haben, geht auch der berühmte Autor Hans-Werner Sinn in seinem neuesten Buch Trump, Putin und die Vereinigten Staaten von Europa intensiv darauf ein. Wir haben dieses Buch in unserem Shop. Sie können es jederzeit hier bei uns bestellen. Kurznachrichten aus der Wirtschaft. Deutschland, E-Auto-Prämie kommt China zugute. 3 Milliarden Euro an Steuergeldern bis 2029 hat die deutsche Bundesregierung zur Förderung von E-Autos ausgerufen. Diese kommen, wie sich nun herausstellt, vor allem chinesischen Autobauern zugute. Was daran liege, dass die Prämie für Elektroautos fast ausschließlich bei Fahrzeugen mit einem Kaufpreis zwischen 20.000 und 30.000 Euro in Anspruch genommen werde, so Burkhard Weller, Präsident des Autohändlerverbandes VAD. Ein Preissegment, das deutsche Hersteller nicht bedienen würden. Roboter als Autoverkäufer. Lag der bisherige Schwerpunkt der Robotertechnik in der Herstellung von Industrierobotern, die in automatisierten Produktionsstätten, sogenannten Dark Factories, eingesetzt werden, plant der chinesische Autokonzern BYD jetzt eigene Roboter für den Heim- und Dienstleistungsbereich zu entwickeln. Neben dem Einsatz in Privathaushalten sollen sie laut BYD-Vizepräsidentin Stella Li bereits auch in naher Zukunft im eigenen Unternehmen eingesetzt werden. Als Autoverkäufer? Massive Preiserhöhungen bei Apple. Wie angekündigt hat Apple die Verkaufspreise seiner Notebooks drastisch erhöht. Produkte wie beispielsweise das MacBook Modell Neo oder das MacBook Pro werden um stolze 200 bzw. 400 Euro teurer. Die Maßnahme begründet das Unternehmen mit dem massiven Preisanstieg bei Speicherchips aufgrund der hohen Nachfrage von Rechenzentren. Dank langfristiger Lieferverträge habe man die Preise lange stabil halten können, so Apple-Chef Tim Cook. Durch den drastischen Preisanstieg stehen nun aber die gesamte Branche vor einer beispiellosen Herausforderung. Rückschlag für Rheinmetall. Konnte der deutsche Rüstungskonzern Rheinmetall in den vergangenen Monaten dank staatlicher Aufträge mit fantastischen Aktienkursen glänzen, muss er jetzt einen schweren Rückschlag hinnehmen. So brach unmittelbar nach dem Stopp des geplanten Fregattenprojekts F-126 von Seiten der Bundesregierung der Börsenwert des Unternehmens um 10 Milliarden Euro ein. Eine Stellungnahme des Unternehmens blieb bisher aus. Ventilatorenspezialist wächst zweistellig. Der baden-württembergische Ventilatorenhersteller IBM Pabst erwartet für das Geschäftsjahr 2026/27 ein Wachstum von mehr als 10%. Ausschlaggebend für den Erfolg war die Entscheidung des Weltmarktführers vor 3 Jahren, sich auf die Belieferung von Daten- und Rechenzentren zu fokussieren und auf die Produktion von Ventilatoren für PKWs und Haushalte zu verzichten. Der erwartete Umsatz in Höhe von 2,4 Milliarden Euro spricht für sich. Es scheint, als sind wir die Ameisen in diesem Spiel zu klein und zu unbedeutend, um etwas zu bewirken. Aber wenn sich 1 Million Ameisen zusammentut und gemeinsam agiert, dann kann die Sache doch einen anderen Verlauf nehmen. Aufklärung ist enorm wichtig. Teilen Sie diese Sendung und erzählen Sie Ihren Freunden und Bekannten davon. Wir haben heute einen weiteren Gast, auch um die chinesische Perspektive etwas besser kennenzulernen. Und zwar Rael Sen. Ihre Eltern sind aus der Schweiz sowie Singapur. Sie ist Dolmetscherin, ehemalige Konzertpianistin und das Gesicht der Nachrichtenplattform Focus China. Ich begrüße Sie, Frau Sen. Herzlich willkommen.
Danke, Herr Riegler, für die Einladung.
Eine neue Weltordnung ist jetzt am Entstehen. Ja? Und der Niedergang Europas, es scheint ja teilweise, das wird das beschleunigt absichtlich. Sehen Sie das auch so?
Ich glaube, es ist Chance und Schwarzmalerei im Moment. Also unsere westlichen Anti-Mainstream-Medien, sage ich jetzt, die malen ganz schwarz. Die sagen, ja, unsere Mainstream-Medien, die Amerika-Lügen, jetzt der Trump, unser ehemaliger Papa, der ist jetzt ganz böse zu uns. Und wir sagen jetzt, ja, eben, es kommt alles schlecht, der Westen hat verloren. Wenn wir an Deutschland denken oder an Europa überhaupt, ich als Musikerin, als klassische Musikerin, die ganze klassische Musik kommt aus dem europäischen Kontinent. Ganz viele Ingenieure sind nach China gegangen, haben dort zur Entwicklung der High Technology beigetragen. Also Europa ist wer und wir können was. Und wenn wir jetzt sagen, einfach sagen, der Westen geht unter, finde ich das sehr überspitzt.
Es hat diese Kampagne gegeben, Made in China. Das ist gestartet worden, glaube ich, 2015, wo China 10 Schlüsseltechnologien gewählt hat und gesagt hat, wir schaffen es, in diesen Technologien in 10 Jahren Weltspitze zu sein. Offiziell ist dieser Begriff dann als international kritisiert worden, weil das so massiv unterstützt worden ist. Aber de facto hat es ihn nach wie vor gegeben. Und jetzt ist China weit vorne. Der neue 5-Jahres-Plan bildet das genauso ab. Robotik, KI, Quantenphysik. Man kann eigentlich, egal welches Thema man anschneidet. Sie sind jetzt hier aufgewachsen. Wo sehen Sie uns denn in, also hier das deutschsprachige Europa, Europa generell, in 10, 15 Jahren? Haben wir noch eine Chance?
Auf jeden Fall. Ich glaube, wenn wir jetzt einfach sagen, wir werden abgehängt, dann ist das ein bisschen faul oder einfach. China hat viel erreicht durch harte Arbeit, durch Pläne, durch Zusammenarbeiten. Und ich glaube, wenn wir bei uns die Hoffnung nicht verlieren und es schaffen, positiv zu bleiben, aber auch die Augen offen zu behalten, auch gegenüber China, weil China eben nicht nur schlecht oder auch nicht nur gut ist, dann glaube ich, können wir durch eben unsere Fachkräfte, durch die Wissenschaft, durch Forschung, durch Kultur, durch KI auch, in die Zukunft blicken, und zwar mit China. Wir müssen ja nicht Best Friends werden mit China, aber auf jeden Fall nicht davon ausgehen, dass wir es alleine schaffen. Ich glaube, das müssen wir ablegen. Zum Beispiel Siemens oder auch gewisse Autoindustrien, wir haben ja immer noch Kooperationen mit China. Ich glaube, bei uns ist mehr das Problem, dass unsere Politik uns rät, De-Risking zu machen. Früher war es noch Decoupling, jetzt sagt man immerhin De-Risking. Aber China ist immer der große Feind. Also mit dem soll man sich ja nicht zusammentun. Das ist das Problem. Aber wenn wir zusammenarbeiten, dann sehe ich eigentlich kein Problem. Dann wachsen wir zusammen.
China will Hightech, Zugang zu den Halbleiterchips für die KI. Der Westen braucht die seltenen Erden. Es geht ja eigentlich nur miteinander. Was mir aufgefallen ist, in China passieren sämtliche Entscheidungen sehr vernunftgetrieben, über einen langen Zeitraum beobachtet oder also strategisch und langfristig. Das gibt hier, das erscheint mir überhaupt nicht. Also wenn man das vergleicht, dann gibt es hier in Deutschland kaum Kontinuität. Eine Regierung kommt an die Macht, nach ein paar Jahren ist wieder ist sie wieder weg, alles wird wieder geändert. Es ist für die Unternehmen sehr schwierig, während China angeblich schon 1995 die Entscheidung gefällt hat, oder man hat genau geschaut, was wird in ein paar Jahrzehnten wichtig sein, was können wir produzieren, wo wird es Nachfrage auf der Welt geben, und da war das hier überhaupt noch kein Thema, da ist Batterie auf einmal im Mittelpunkt gestanden.
Das chinesische System funktioniert nach einer langfristigen Strategie, die auch auf Geschichte basiert. Also wenn wir China verstehen wollen, dann müssen wir auch verstehen, dass China immer auf die Geschichte zurückblickt. Viele geopolitische Themen, die im Moment wieder explodieren, die basieren auf der Geschichte. China nimmt geschichtliche Ereignisse wahr und handelt denn aus Erfahrungen heraus. Ich kann nur ein Beispiel sagen, zum Beispiel die Kriege, die Amerika in den vergangenen Jahren geführt hat gegen Afghanistan, Irak und jetzt wieder die neokolonialistischen Züge von Seiten Trumps. China beobachtet das. Also China wird nie auf einen warmen Krieg hinausgehen. Um zurückzukommen, eben China hat dieses strategische Denken. 1995 hat man erkannt, dass man dem westlichen Markt kontern will, der ja die Dominanz hat über die ganze Weltwirtschaft. Also China ist unterdrückt worden. Ich sage nur Stichwort Opiumkriege, das können wir heute nicht ausführen. Aber China war mal ein riesiges Kaiserreich, das unabhängig war. Und dann kam der Westen, der neidische, missgünstige Westen, und hat dann China zerstört. Aber was ich sagen will, China hat diese langfristige Planungsability, also Fähigkeit, aus einer Not heraus entwickelt. Also die kommunistische Partei, die stand, als Mao Zedong starb, vor dem Nichts. Da waren Millionen hungernde Menschen in Not und Elend. Und aus diesem heraus ist dann der Wunsch entstanden, innerhalb von 50 Jahren wieder zur Weltmacht aufzusteigen. Und deshalb, schon 1995, haben die Ingenieure in China erkannt, da ist das Loch, da ist das Defizit, wo wir den Westen knacken können. Und deshalb hat China begonnen, mit den Batterien sich auf Elektroautos zu fokussieren. Und das ist jetzt der Punkt, wo wir abgehängt werden. Aber die Geschichte ist viel größer natürlich.
Das Belt and Road Initiative, also das One Belt, One Road, die neue Seidenstraße, die ist ja schon, geistert schon lange herum. Wie ist da der Stand der Entwicklung? Und wenn Sie ein paar Worte dazu sagen.
Die Belt and Road Initiative, da gibt es eine erste Phase und eine zweite Phase. Wir befinden uns jetzt in der zweiten. Man muss wissen, die Belt and Road Initiative fußt auf dem ganz alten Prinzip der Seidenstraße. Und die gab es ja schon vor 2200 Jahren, wo chinesische Händler Handelswege gebaut haben bis nach Rom. Also alle Wege haben nach Rom geführt.
Marco Polo gereist ist.
Genau, er ist auch über die Seidenstraße. Also es ist nicht neu, dass China irgendwie denkt und strategisch plant, auch für die Vernetzung der Menschheit. Mhm. Also das BRI, das fußt auf einem alten System, wo die Menschheit miteinander handelt, miteinander lebt, miteinander sich austauscht.
Eine wunderbare Idee, aber ich glaube, der anglosächsische Raum will das unterbinden. Sie kennen die chinesische Gesellschaft. Was könnte denn in China zu einem Problem werden? Weil so, wenn man das jetzt so sieht, das ist jetzt auf die nächsten Jahrzehnte eine Erfolgsstory. Gibt es irgendwie Gründe? Weil man spricht immer von der gigantischen Verschuldung zum Beispiel, oder dass eine Jugend, eine neue Generation, eine Generation Z, nicht mehr so brutal leistungswillig ist. Könnte das passieren?
Das ist durchaus so. Also China, muss ich einfach mal sagen, das ist nicht das Land, wo Honig von den Bäumen tropft oder wo Milch in den Flüssen fließt, um es geblümt auszudrücken. Es ist aber auch nicht das Sodom und Gomorra, das kommunistische Sodom und Gomorra, das morgen zerbricht. China hat Probleme, ausdrücklich eben die Jugendarbeitslosigkeit. Es hat jedes Jahr, glaube ich, 10 Millionen Hochschulabsolventen, weil Bildung in China sehr hoch angeschaut wird. Diese finden keine adäquaten Jobs. Die müssen als Essenslieferanten arbeiten, in Restaurants, zum Teil sogar putzen.
Das heißt, Unzufriedenheit kann wachsen.
Kann wachsen. Und sie wächst auch.
Es ist so, dass in der Geschichte, wenn bei China eine Schieflage eingetreten ist, dann hat das immer furchtbar brutale Auswirkungen gehabt. Ich sage nur Taiping-Aufstand oder sowas, wo gleich Millionen Tote, auch unter Mao, Millionen Tote durch Hungersnöte etc. Inwieweit hat die Regierung ist sich hundertprozentig bewusst, Angst vor dieser unglaublichen Masse? 1,4 Milliarden ist natürlich gigantisch.
Extrem. Es gibt im Chinesischen gibt es ein Sprichwort, das heißt, Shui neng zai zhou, Shui zi neng fu zhou. Also Wasser kann ein Boot stabil halten, Wasser kann aber auch das Boot zum Umkippen bringen.
Was kann die Regierung tun? Also es ist die Partei ist bis in die tiefsten Provinzen massiv vertreten. Wie muss man sich das vorstellen jetzt im Vergleich zu Europa oder zu uns hier? Ist das überhaupt noch kommunistisch oder nur mehr ein Papier?
Also wir müssen aufpassen, China ist nicht kommunistisch. China sagt von sich selber, es ist ein Sozialismus chinesischer Prägung, der dort herrscht. Also der Kommunismus ist, wenn man jetzt zum Beispiel die Denkweise der Gesellschaft, die Funktionsweise nimmt mit dem konfuzianischen Hintergrund, kann man sagen, okay, eher kommunistisch als individualistisch. Aber in China herrscht eine gewisse Art von Sozialismus. Ja, der eben auch Vorteile, Nachteile hat. Aber im Grunde gehe ich davon aus, dass die Regierung immer dafür sorgen wird, dass das Sozialsystem insofern Früchte trägt, dass die Gesellschaft zufrieden und ruhig bleibt.
Also wenn der Mittelstand Angst hat um seine Existenz, dann ist das immer ein Keim oder ein Kern für eine Revolution. Das will man natürlich vermeiden.
Auf jeden Fall, ja.
Kommen wir zur Taiwan-Frage. Abschließend, das ist Taiwan ist immer so ein Thema und wo man sich eigentlich hier nicht auskennt, aber man kriegt diese von den Medien diese vorgefasste Meinung, wie das zu handzuhaben sei. Wie sehen Sie, wie ist das Taiwan-Problem wirklich? Sie sehen in diese Krise Japan sehr stark.
Das ist der Hauptakteur. Das ist auch ständig in den chinesischen Medien. Japan provoziert.
Japan kriegen wir hier nicht mit.
Eben, das ist ja das Problem und darum sollten wir auch nicht mitreden, wenn es um Taiwan geht, weil wir keine Ahnung haben. Es wird nie berichtet, warum die Chinesen darauf bestehen, dass Taiwan zu China gehört.
Ja, aber Taiwan war ja schon vor 500 Jahren chinesisch.
Genau, das ist eigentlich. Es. Taiwan war immer Gebiet von China und dann 1895 ist es von den Japanern erobert worden.
Im Zuge dieser ganzen China-Invasion.
Im Zuge des Imperialismus. Es gibt den Imperialismus, den wir hier im Westen haben, genauso im Osten. Und das ist das, was wir nicht wissen und unsere Medien, die manipulieren das natürlich auch geschickt, dass wir gar nicht zu diesen Informationen kommen. Aber Taiwan wurde dann von den Amerikanern, von Kohorten des amerikanischen Militärs zurückgegeben als Entschuldigung gegenüber den Chinesen, dass man so viele Menschen einfach mit kriegsverbrecherischen Mitteln umgebracht hat, wurde Taiwan zurückgegeben. Also es geht um den symbolischen Wert dieses Stück Landes, wenn man über Taiwan diskutiert. Und wenn es Amerika kommt und über Taiwan diskutieren will, dann ist das sowieso total schäbs, wenn er jetzt da der 10.000 Kilometer weiter entfernte Präsident kommt und das Gefühl hat, er müsste da im Indopazifik irgendwie mitmischen. Stellen Sie sich das Gegenteil vor, wenn China würde vor Kuba oder so. Ja. Mit Japan zusammen, wenn man da noch diskutieren will mit den Chinesen, hey, die Insel könnte doch irgendwie noch zu uns gehören oder selbstständig werden. Man weiß auch, dass die separatistischen Kräfte in Taiwan arg finanziert werden von den USA.
Es gibt ja einige Dinge, auch Chip-Fabriken und so weiter, die stehen dort, die ganz tolle Hightech-Chip-Fabriken sind auf Taiwan, also wie praktisch ein Köder und so. Aber es wäre ja wirtschaftspolitisch vollkommen unvernünftig. Also ich kann mir auch nicht vorstellen, dass China da jetzt irgendwelche Aggressionen starten würde, obwohl das immer so heißt.
China wird nie Aggressionen starten. Da lege ich meine Hand ins Feuer.
Was wünschen Sie sich? Wo geht's hin? Und ja, Sie haben es jetzt eh schon mal so ungefähr behandelt, ein Schlusssystem.
Ich glaube immer noch an den Menschen. Dass Menschen miteinander verbunden sind, dass wir gut sind im Innern und dass wir Harmonie und Frieden wollen auf der Welt.
Frau Sen, vielen Dank für Ihren Besuch heute im Studium.
Danke Ihnen.
Danke und alles Gute. Mit diesen positiven Wünschen und der Hoffnung auf eine friedliche Lösung im Kampf um eine neue Weltordnung schließen wir unsere heutige Sendung. Liebe Zuseher und Zuseherinnen, es freut uns sehr, wenn Ihnen diese Sendung gefällt. Es ist ein neues Format, das aber auch einen gewissen Aufwand verlangt. Redakteure, eine Menge Arbeit im Hintergrund, Recherchen, all das macht sich nicht von alleine und kostet Geld. Wir pressen kein Geld von Menschen, die uns nicht schauen, sondern wir sind angewiesen auf Ihre Spenden. Dass uns das System seit mehr als 5 Jahren am liebsten beerdigen würde, ist offensichtlich. Bereits über 15 Bankkonten wurden uns gekündigt. Nun hat es auch unser Konto in Ungarn unter der neuen Brüssel-konformen Regierung getroffen. Wir haben zwar ein neues Konto, wie lange es gültig sein wird, wird sich weisen. Ich darf Sie jedenfalls an dieser Stelle bitten, uns zu unterstützen und zu spenden, damit wir weiter für Sie senden können. Sämtliche Details, wie Sie uns unterstützen können, finden Sie in einem Hinweis direkt unter dieser Sendung auf unserer Webseite. Vielen Dank und bis zur nächsten Ausgabe von Wirtschaft auf 1.